Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussard Thiam.
Einen stabilen Donnerstag wünsche ich. Erinnern Sie sich noch an American Psycho?
New card. What do you think?
Whoa. Very nice. Christy, get down on your knees.
We're not through yet.
Ach, herrlich. Ich habe ihn geliebt. Der Film ist eine Adaption des Buches von Bret Easton Ellis über den Wall Street Manager und Mörder Patrick Bateman, der am Ende mit seinem Wahnsinn, seinen Exzessen einfach davonkommt. Und diese Geschichte um den Manager als Mörder im Allgemeinen scheint immer noch aktuell, wenn man einer Auswertung glauben darf, die sich mit dem ARD-Tatort beschäftigt. Die besagt nämlich, dass im Tatort vor allem Manager die Mörder seien. Und für diese Auswertung zuständig war, na hoppla, der Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft. Sie finden das Muster in der Fernsehserie beklagenswert. Warum und wieso gibt es eigentlich dieses Feindbild? Das fragen wir gleich. Schön, dass Sie dabei sind. Na, da war aber jemand fleißig. Der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft hat genau nachgerechnet. In den vergangenen 6 Jahren waren Manager die häufigsten Mörder im ARD-Tatort. Und der Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger schickte hinterher, ich zitiere, ich kann Ihnen versichern, dass es in der wahren Welt so nicht ist. Na, Donnerwetter, hätte jetzt glatt gedacht, im Tatort wird gezeigt, was der Wahrheit entspricht. Aber woher kommt die Faszination, das Bild vom Manager-Unternehmer als Psychopath, was ist dran? Fragen wir Stefan Mesch, Filmkritiker und Kulturjournalist. Fangen wir nochmal ganz von vorne an. Wie lautet genau die Kritik und ist diese Auswertung überhaupt verlässlich?
Genau, hallo. Die Studie ist, wir gucken in allen Tatortfolgen ab 2018, wer hat den Mord begangen und 20 Mal bleibt das unklar und beim Rest, da gibt es ca. 190 Schuldige. Und wie viele davon sind jetzt ManagerInnen? Ich finde es super, sowas zu machen, weil in Amerika schaut zum Beispiel der queere Verband GLAAD, welche marginalisierten Figuren Auftritte haben in Serien. Also überhaupt jetzt, egal ob positiv oder negativ. Und was für Rassismen bildet das ab? Queerfeindlichkeit, Ableismus, also Behindertenfeindlichkeit, so nachzählen. Das ist super wichtig, weil Repräsentation ist wichtig. Ich muss nur bei den Zahlen zum Tatort lachen, weil 190 Schuldige und davon sind nur 39 im Management oder selbstständig. Da denke ich, ja, hallo, ich war selbstständig, also ganz viele Leute sind ja FreiberuflerInnen. Darum, jemand irgendwo aus der Wirtschaft in jedem 8. oder höchstens 7. Tatort als schuldige Person, das finde ich jetzt nicht so skandalös.
Mhm. Und wieso gibt es generell dieses Feindbild vom mordenden Manager, der mordenden Managerin? Wie viel Realität steckt darin?
Also ich finde so, Charles Dickens oder so hat ja wirklich früh gezeigt, was für schreckliche Auswüchse die Industrialisierung hat und wie unsozial die Besitzenden damals sind. Aber das Management, das ist ja nicht der Onkel Dagobert, der eine ganz oben, sondern diese Leute in der Mitte. Also die müssen nach unten treten und tricksen und sie haben dann aber auch so den Aufsichtsrat oder die AnlegerInnen und halt das Gebot der Profitmaximierung im Nacken. Und ich finde es so sinnvoll, über solche Leute, über solche Positionen zu erzählen, weil die sind ja nicht ganz machtlos. Aber die müssen halt ständig entscheiden, wie ethisch oder wie rücksichtslos bin ich jetzt akut. Und als Kultur sind wir jetzt aber alle ständig in dieser Polykrise, wo gesagt wird, kein Spielraum, alles ist alternativlos, wir haben nichts mehr zu verschenken. Und dieses Interview über die Studie mit Christoph Ahlhaus in der Zeit, das sagt ganz, ganz, ganz dringlich, der Wohlstand schmilzt, die Steuern sind zu hoch, die Energiekosten. Wir müssen alles tun, damit es unserer armen Wirtschaft besser geht. Und da werden jetzt halt natürlich viele Leute sagen, hallo, was ist denn das für eine peinliche Selbstviktimisierung? Ihr habt die Produktionsmittel, ihr seid das Feindbild, eat the rich.
Und wenn wir das jetzt popkulturell noch ein bisschen weiterverfolgen, hat es eventuell auch etwas mit dem heutigen Geburtstagskind Autor Bret Easton Ellis und seinem Roman American Psycho zu tun?
Absolut, klar. Also ich bin in den 80ern groß geworden und da gab es ja so Ronald Reagan und J.R. aus Dallas, aber im Kinderprogramm auch total viele so böse Industrielle, die alles plündern und verschmutzen wollen. Sal Sneer, Clandestino. Und jetzt aber heute, mit allem, was wir wissen über die Klimakatastrophe und die Grenzen des Wachstums und so weiter, höre ich halt ständig ganz echte, reale Chefs und Präsidenten, Präsidentinnen ganz schamlos reden und denke, hä? Moment, warum klingst du gerade schlimmer als Lex Luthor bei Superman? Also das Feindbild heute ist so plump, weil es so viel schamlosen Reichtum gibt und der aber so rücksichtslos und hämisch oft zelebriert wird. Leute sagen ja auch gern, eine Satire wie American Psycho, die müsste man heute gar nicht mehr schreiben, weil die ganzen Floskeln von echten Firmen auf zum Beispiel LinkedIn, die klingen exakt so. Also das Menschenbild im Unternehmen ist ja auch oft toxisch. Also es gibt zum Beispiel so eine Satire-Seite, Agentur Boomer, und die hat zum Beispiel das beliebte Feindbild der Mittelstandsmelanie. Also wo ganz frauenfeindlich gesagt wird, Mädel, du hast eine IHK-Prüfung gemacht, spiel dich hier mal nicht als Managerin auf. Und ich glaube, das Management selber, das heißt sich selbst viel mehr, als es von außen jetzt gehasst wird.
Und noch ganz kurz, wenn wir auf Filmen und Serien da nochmal schauen, haben wir gesellschaftlich gesehen dann doch eher ein verzerrtes Bild von der Managerin, dem Manager?
Absolut. Also eine von meinen Schwestern hat gefragt, worum es heute geht. Und ich habe gesagt, es geht um ManagerInnen als TäterInnen. Und sie meint, ja klar, die Managerin als kalte Karrierefrau, das ist ja voll das Klischee. Aber man hört halt mein Gendern schlecht. Und sie hat gedacht, ich sage Managerin. Und da antwortet sie, klar, Frauen in der Wirtschaft sind total verhasst. Aber ich finde halt, solange dieses Milieu entscheidet, wie unsere Websites aussehen, wer Zugang zu Öffentlichkeiten hat, welche Gesetze blockiert werden, will ich natürlich unbedingt wissen, was treibt die Mächtigen an oder auch nur, was treibt die FDP an. Also es gibt so Satiren wie Succession, dann war Suits lange die erfolgreichste Serie auf Netflix. Ich mag die Investmentserie Industry. Ich finde, das sind Branchen, die wirklich massive gesellschaftliche Schuld auf sich laden, ganz oft. Und dann finde ich auch okay, dass der Sonntagskrimi ab und zu sagt, guckt, in solchen Strukturen wachsen halt Gier und Schuld. Ist ja so.
Sagt Kulturjournalist Stefan Mesch über Der Manager war's, die Auswertung von Mörderberufen im ARD-Tatort. Ich danke dir hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur für das Gespräch.
Gerne.
Als ich in der Redaktion heute nach Helge Sander gefragt habe, meinte eine Kollegin, ja, natürlich schon mal gehört, das war doch die Frau mit dieser Tomatengeschichte. Kommen wir gleich zu. Wenn ich Sie jetzt frage, kennen Sie Alice Schwarzer, dann behaupte ich, klar, eine der bekanntesten Feministinnen Deutschlands. Dennoch, Helge Sander gilt als eigentliche Pionierin der neuen deutschen Frauenbewegung. Sie ist Filmemacherin, mittlerweile 87 Jahre alt, und es ist schon erstaunlich, dass ihre Filme so sehr in Vergessenheit geraten sind. Ihre Regiekollegin Claudia Richards hat Helge Sander porträtiert. Ab heute kann man die Dokumentation Helge Sander aufräumen im Kino anschauen. Und Frau Richards ist jetzt bei uns im Gespräch. Herzlich willkommen hier im Deutschlandfunk Kultur.
Hallo, danke schön, dass Sie mich eingeladen haben, mit mir über meinen Film zu sprechen.
Lassen Sie uns direkt mit dem Tomatenwurf und seinen Folgen beginnen. Das war 1968, das kann man so sagen, Startsignal für eine zweite Welle der Frauenbewegung im Westen. Hier mal ein Ausschnitt der Konferenz des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes, auf dem Helge Sander Folgendes sagte.
Wir müssen Ihnen nämlich mal feststellen, dass an der Gesamtgesellschaft etwas mehr Frauen als Männer beteiligt sind und finden es nicht unbescheiden, dass wir die sich daraus ergebenden Ansprüche auch einmal anmelden und fordern, dass sie berücksichtigt werden. Sollte dem SDS der Sprung nach vorn zu dieser Einsicht nicht gelingen, dann wären wir allerdings auf einen Machtkampf angewiesen, was eine ungeheure Energieverschwendung bedeuten würde. Denn wir würden diesen Machtkampf gewinnen, da wir historisch im Recht sind.
Können Sie diese historische Szene einmal nochmal für alle beschreiben?
Ja, Helge Sander hatte eben mit anderen Frauen zusammen den Aktionsrat zur Befreiung der Frau gegründet. Sie haben über die Situation und die Stellung der Frauen in der Gesellschaft nachgedacht und haben dann auch gemerkt, wie es in der Studentenbewegung zuging. Also, dass viele Frauen in der Studentenbewegung nicht an Hearings teilnehmen konnten, dann konnten sie nicht zu Demonstrationen gehen, weil die auf die Kinder aufpassen mussten. Also die Frauen hatten die Sorgearbeit am Hals. Und Helge Sander findet ja, wenn man mal richtig über was nachdenkt, dann radikalisiert man sich auch. Und sie hat dann da richtig drüber nachgedacht und fand eben, die Befreiung der Frau muss vorrangig stattfinden. Also wenn man eine Revolution möchte, dann reicht es nicht, auf die Straße zu gehen und allgemein gegen den Kapitalismus zu kämpfen. Oder in der Studentenbewegung war ja der Kampf gegen den Vietnamkrieg. Sondern die Befreiung der Frau muss zu Hause stattfinden, im Privaten. Und dann fand sie, sie muss jetzt da bei der beim Kongress der Studentenbewegung muss das mal gesagt werden. Und das hat sie dann getan. Und diese Rede hat man aber kurz vor die Mittagspause gelegt, ne? Weil die dann dachten, ja, ne, dann ist erstmal Mittagspause und kommen wir zurück, haben wir es alle vergessen. Und nach der Mittagspause wollten die dann zur Tagesordnung übergehen. Und dann hatte Sigrid Rüger, die auch mit dem SDS-Vorstand war, sich überlegt, also wenn die das einfach zur Tagesordnung übergehen und da nicht weiterreden wollen, werfe ich Tomaten. Was hat sie denn gemacht? Die ganze Sache ist geplatzt und es war richtig was los. Und abends haben sich die ersten Frauengruppen gegründet. Das war der Beginn der neuen deutschen Frauenbewegung.
In der Mitte des Films, da gibt es eine Konfrontation zwischen Helke Sander und Protagonistinnen des heutigen Queerfeminismus. Das war anlässlich des 50. Jahrestages ihrer legendären Rede. Hier mal ein weiterer Ausschnitt.
Und darum spreche ich auch immer von Frauen, im eigentlichen Sinn von Frauen mit Menstruationshintergrund. Nach Schätzungen des Kinderschutzbundes sind über 4,4 Millionen Kinder in Deutschland von Armut betroffen. Heute gibt es dazu von Seiten der Genderbewegten so gut wie gar nichts. Dabei wäre es notwendiger denn je. Diese nun schon 20-jährige Gendertheorie war tatsächlich in der Lage, die Reste einer politischen Bewegung zu entpolitisieren und biologische Faktoren zu vernachlässigen. Ich sehe der Zukunft nicht optimistisch entgegen. Unsere Generation hat von unseren Anstrengungen auf jeden Fall profitiert.
Aha, jetzt kommt die Gegnerin.
An dieser Stelle unangekündigt die infantilen Gender-Sternchen-FeministInnen.
Wir sind hier, um für den Feminismus zu stehen, der für Frauen ist, mit und ohne Sternchen. Wir sind für den Feminismus, der nicht darauf gründet, rassistische Stereotypen zu wiederholen. Und wir sind für den Feminismus, denn andere Geschlechtsidentitäten, die diskriminiert werden und unter Patriarchat leiden, weil sie nicht Geschlechternormen erfüllen, hier zu diskreditieren und ins Lächerliche zu ziehen.
Warum haben Sie sich dafür entschieden, diesen Teil auch mit in Ihre Dokumentation mit aufzunehmen? Also was wollten Sie damit zum Ausdruck bringen? Es gibt ja natürlich viele verschiedene feministische Strömungen heutzutage, aber was zeigen Sie damit noch?
Also erstmal muss ich sagen, ich bin ja Dokumentarfilmerin und ich war in Frankfurt und dann ist das so passiert. Das bringe ich nicht dann, das wegzuschneiden, nur damit Helke Sander unumstritten gefeiert wird, weil da ist ja was anderes passiert. Ne? Mhm. Es gibt ja verschiedene Strömungen im Feminismus. Und diese jungen Frauen sind ja alle dahin gekommen, weil 50 Jahre Tomatenrede war und weil sie auch Helke Sander ehren wollten. Und dann hat sie eben Sachen gesagt, womit sie einen Teil der heutigen Frauenbewegung angegriffen hat und dass sie sagt, Mädels, das ist falsch, wie ihr das macht. Ihr ist entpolitisiert die Frauenbewegung. Und das ist eben ihr Standpunkt und die jungen Frauen haben einen anderen Standpunkt. Finde ich gut, wenn es Auseinandersetzungen gibt. Frau Sander hat da ja auch ganz gelassen darauf reagiert. Sie saß da vorne und sagte, ja, jetzt kommen die Gegnerinnen. Also das macht ihr gar nicht aus. Ja. Und so muss es ja auch sein. Also wir können ja nicht alle immer die gleiche Meinung haben. Und
wenn wir jetzt nochmal das Ganze in Ihren dokumentarischen Film versuchen einzuordnen, ich habe ihn gelesen als ein Wechsel aus Filmausschnitten. Frau Sander teilweise hat auch selbst gespielt, war ausgebildete Schauspielerin. Es gibt dann biografische Details und dann auch ältere und aktuelle Gespräche mit ihr. Und was ich auch sehr prägnant fand, es gibt eine interessante Szene zwischen ihr und ihrem Sohn. Und da herrscht eine gewisse Sprachlosigkeit in Bezug auf das, was ihr Sohn erlebt hat im Zusammenhang mit seiner Mutter. Warum war Ihnen das auch nochmal so wichtig?
Weil sie in ihren Filmen auch das Muttersein viel thematisiert hat und darüber nachgedacht hat und auch immer gesagt hat, dass es für das Leben einer Frau eine große Veränderung ist, wenn man Mutter wird. Fand ich das wichtig, ihr das Verhältnis, was sie zu ihrem eigenen Sohn hat, zu dem, dass das im Film vorkommt. Und weil ich wusste, dass zwischen den beiden so ein grundsätzlicher Konflikt ist, dass der eben auch vorkommt. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass sie sich eben lieben und das ist ja auch drin, wenn die dann nachher auf der Bank sitzen, dass man merkt, es ist eine große Zuneigung zwischen den beiden, obwohl es eben diesen Konflikt gibt. Auch, dass man irgendwann erkannt hat, da gibt es keine Lösung, das kriegen wir nicht gebacken, wir müssen damit leben, dass das zwischen uns so ist.
Ist es auch das, was Sie sich wünschen für diejenigen, die sich den Film anschauen, dass wir einerseits etwas über Helge Sander lernen, andererseits aber auch, wie wir als Menschen mit anderen Menschen umgehen, wie wir als Gesellschaft funktionieren?
Ja, das haben Sie gut formuliert. Ich habe jetzt auch erlebt bei Kinovorführungen, dass das Publikum am Ende immer, also oder viele von den Menschen, die im Kinosaal sitzen, haben ganz wache Augen und sehen berührt aus und sind irgendwie inspiriert von dem Film. Das finde ich ganz toll.
Eine Vorkämpferin für weiße Frauenrechte und Gründerin der ersten autonomen Frauenbewegung in Deutschland, das ist Helge Sander. Und ich sprach mit Produzentin, Autorin, Regisseurin und Kamerafrau Claudia Richards über ihren Dokumentarfilm Helge Sander Aufräumen, gibt es ab heute im Kino. 364 Millionen Follower hat Kim Kardashian auf Instagram. Als Influencerin, die mittlerweile auch eine Unternehmerin ist, ist sie vor allem dafür bekannt, bekannt zu sein. Sie weiß sich zu vermarkten, selbst zu optimieren und sie schafft auch ihr Privates gekonnt zur Schau zu stellen. Beispielsweise, indem sie lustige Videos postet und eine Backmischung feiert. Für Schauspielerin und Künstlerin Nayri Hadodo ist Kim Kardashian eine Art Symbol geworden zur Seele der amerikanischen Popkultur, die enorm viel über unsere Gegenwart und unseren Zeitgeist erzählt. Kim, so heißt das Theaterstück, das morgen in Theater Basel seine Premiere feiert und über das Phänomen Kim Kardashian und das Stück Kim von und mit Nayri Hadodo spreche ich im Deutschlandfunk Kultur. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Ja, die Liebe zu Frau Kardashian, die begann zunächst mit Ablehnung, ging dann über in eine kritische Bewunderung und nun ist es eine wahre Obsession geworden. Warum und wie hat sich Ihr Bild verändert?
Das hat ganz viel auch mit mir, mit meinen verschiedenen Etappen tatsächlich zu tun gehabt. Ich bin sozusagen noch in dem Alter irgendwie groß geworden, wo Kim mit ihrem Sextape berühmt geworden ist. Mhm. Das bedeutet, das war mein erster Andockpunkt an sie, war dieses Tape tatsächlich und die Freundschaft mit Paris Hilton. Und da war das dieses It-Girl aus den Nullerjahren irgendwie als Sidekick von Paris, die ein bestimmtes Schönheitsideal verkörpert hat. Und sie war praktisch so wie das Gegenstück dazu. Und damit konnte ich überhaupt nichts anfangen, weil ich irgendwie in so extrem irgendwie hochfeministischen Diskursen mich selber irgendwie so reingearbeitet hatte. Und ich dann natürlich, wenn man Armenier ist, irgendwie nochmal ein sehr, sehr extremes Verhältnis zu allen Menschen hat, die mit einem armenischen Ursprung eine gewisse Sichtbarkeit bekommen. Das bedeutet, man hat die immer auf dem Schirm und beobachtet die irgendwie immer so ein bisschen, einfach weil man sozusagen so eine kleine Gruppierung ist, dass alles, was sich so bewegt, in Echtzeit gerade einfach so angeschaut wird.
Vielleicht muss man an der Stelle ganz kurz nochmal erwähnen, Kim Kardashian, US-Amerikanerin, ihr Urgroßvater allerdings kam aus einer damals noch armenischen Kleinstadt und das ist noch eine Parallele. Mhm. Sie sind zwar in Köln geboren, aber haben auch armenische Vorfahren.
Genau. Und diese Jan-Endung zum Beispiel in ihrem Nachnamen ist so eine ganz typische armenische Namensänderung. Mhm. Deswegen heißt es eigentlich Kardashian und nicht Kardashian. Am Anfang dachte ich mir so, ja, super, das ist ja cool, dass sie so ihr Ding macht, aber so richtig irgendwie wegleitend für alle, die irgendwie aus einer armenischen Community kommen und gerne Leute beobachten würden, die eine gewisse Sichtbarkeit und ein gewisses Standing in der Gesellschaft haben, habe ich damit nicht so richtig verbunden. Und dann habe ich Kunst studiert und bin so sehr in Diskurs eingestiegen. Und habe das so mit dem Feminismus der 70er irgendwie zerlegt, wie sie so auftritt und so weiter und hatte da eine sehr, sehr klare Meinung zu. Bin aber auch trotzdem irgendwie ein totales MTV-Kind und extrem viel mit Popkultur aufgewachsen. Dann mit ihrer Entwicklung, wie sie sich irgendwie über ihre Kanye-Beziehung, die sie geführt hat und wie sich sozusagen ihr Image auch gewandelt hat und ihre Position in Kunst und Kultur und im sozialen Standing. Ich fand es total beeindruckend, wie sie irgendwie aus diesem Ding, wo ich auf sie projiziert habe, ja gut, das sind jetzt 15 Minuten, die ist dann wieder weg, sich eigentlich wirklich über die Jahre immer weiter so eine richtige Festung gebaut hat. Mit ihrer Familie und mit ihren Businesses und mit allem, was sie so erreicht hat.
Das heißt, es ist so eine Ambivalenz mittlerweile geworden zwischen einerseits vielleicht sogar ihre Art von Selbstermächtigung und Erfolg, oder ist es auch ein Teil der mittlerweile ernstzunehmenden eventuell Kunst der Marke Kim, was sie alles vertreibt als Unternehmerin?
Irgendwo schon, weil ich schon glaube, dass es in der Hinsicht ernstzunehmend ist, dass sie wahnsinnig viele normative Setzungen gemacht hat, die extrem viele, vor allem Frauen in den Generationen unter mir, auch noch in meiner, aber vor allem in denen unter mir maßgeblich beeinflusst hat. Also wenn jemand so einen invasiven Einfluss auf die Körpergestaltung und die Setzung von Ästhetik und Sexualität und Selbstausdruck irgendwie generiert wie sie, allein durch sozusagen gewisse Merkmale, die es vor ihr in der Norm und im Pop überhaupt nicht gab. Also ich weiß noch, dass ich in der Schulzeit aufgewachsen bin, wo es so sehr lange Haare, irgendwie große schwarze Augen, ein kurviger Körper, das war kein Schönheitsideal. Nicht da, wo ich nicht in Düsseldorf da. Aber durch sie hat das so einen Massenvertrieb bekommen, dass das schon für mich total krass ist, dass sie das und auch wirklich kulturschaffend.
Vielleicht veranschaulicht das auch noch ein bisschen mehr das Theaterstück, das Sie jetzt auf die Bühne gebracht haben. Im Text steht, ein schillerndes Popspektakel über Ruhm und Paranoia. Das heißt, was wird da morgen erzählt? Also es ist eine heitere Erfolgsgeschichte, das kann ich mir nicht vorstellen nach dem, was Sie alles gesagt haben, aber wahrscheinlich auch keine düstere Zivilisationskritik.
Es ist beides. Und es ist nochmal was dazwischen. wir fangen bei der Erfolgsgeschichte an und wir landen in der Kritik. Aber ich bin insgesamt ein großer Fan davon, zu beachten, in welchem Mittel arbeitet man. Und Theater ist Theater und Social Media und Massenmedien sind Massenmedien. Ich hatte sozusagen keine Lust, nur einen Abend zu machen, der kritisch diskursiv zerlegt, was dieses Phänomen ist und da irgendwie so von oben herab irgendwie mit dem Stadttheater-Zeigefinger irgendwie daherkommt. Weil dafür ich zu sehr verstehe, warum das funktioniert und auch zu sehr aus einem Background komme, wo ich auch überhaupt nicht über Hochkultur so gesehen sozialisiert war und diese Sprache total spreche, so die MTV-Sprache praktisch. Und ich finde, das muss man schaffen, das muss man dieses Party-Moment, was praktisch eigentlich in jedem Post von ihr stattfindet oder in jedem Bikini, den sie verkauft. Der war mir extrem wichtig, den auch wirklich zu zelebrieren, dass alle erstmal eine gewisse Freude daran haben und auch eine Freude an Frau sein und Frau exerzieren haben. Dann zu schauen, aber weil diese Welt, in der sie lebt oder in die sie sich auch rein verschworen hat oder zu der sie ihr hundertprozentiges Commitment gegeben hat und auch die Glaubenssätze, an die sie ihr Commitment gegeben hat, natürlich Konsequenzen mit sich tragen. Und das habe ich so ein bisschen anhand ihrer Hautkrankheit. Sie hat eine Psoriasis, ich weiß jetzt nicht, wie es auf Deutsch, das ist eine Schuppenflechte, glaube ich, an die so ein bisschen angeknüpft. Also Kim hat ein Problem, was den Abend über immer wieder auftaucht, was sie mit so vielen Cremes, wie sie auch benutzt und wie viel sie auch irgendwie Glitzer und Duschen und Choreo und sonst was drüber packt, nicht drüber hinwegkommt, was sie sich irgendwann anschauen muss.
Und, weiß man das über sie? Oder, also
das weiß man. Okay. Dass sie diese Krankheit hat, weiß man. Natürlich habe ich mir so ein bisschen als die Autorin da eine künstlerische Freiheit genommen, dieser Krankheit dann ein Unterbewusstsein noch anzuschreiben.
Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Wie wird denn der Bereich der Popmusik oder Kultur mit aufgegriffen? Mittlerweile kontroverser Rapper Kanye West ist ja ihr Ex-Mann, der sie ja auch geprägt, beeinflusst hat oder umgekehrt. Gab es ja auch Debatten um afroamerikanische Aneignungen in Bezug auf Kim Kardashian. Also inwiefern besprechen Sie auch diese oder verhandeln Sie auch dieses Thema auf der Bühne?
Kulturelle Aneignung ist ein ziemlich großes Thema in dem Abend. Dadurch, dass ich selber praktisch diskursiv da eingestiegen bin bei dieser Familie über diesen Punkt, weil ich schon da vor Jahren, irgendwie, als das noch kein so stehender Begriff war, irgendwie viel dazu recherchiert hatte, weil mich immer wieder interessiert hat, was sozusagen passiert, wenn Kulturen sich überlagern und sich gegenseitig annektieren und natürlich auch aus eigener geschichtlicher Anbindung heraus. Und natürlich ihrem ganzen Einstieg in die afroamerikanische Community über Kanye hauptsächlich, auch künstlerisch oder irgendwie sozial, wird Kanye natürlich auch eine Riesenrolle spielen. Der ist immer wieder da, seine Musik auch, weil ich glaube, dass das eine gewisse Form von einer anderen Seite der Medaille ihrer Welt ist. Wenn man sagt, dass Kim jemand ist, die einen wahnsinnigen Machtraum generiert hat, in dem sie sehr, sehr kontrolliert, sehr genau geführt hat, wann sie was zu wem wie sagt und sozusagen fast eine überhöhte Cyborg-Körperfestung sich gebaut hat, ist Kanye funktioniert über das andere Prinzip des extrem impulsiven komplett entledigen und diesem irgendwie Gedächtnisdurchfall, der da passiert. Diese Ehe interessiert mich da natürlich auch extrem, weil ich mir denke, wenn man 10 Jahre mit so jemandem zusammen ist, was ist das eigene Bedürfnis daran? Wo schützen und stützen die beiden sich auch extrem oder haben es getan?
Und Sie sagen auch, Sie könnten über jedes Haar von Kardashian einen Text schreiben. Was genau erzählt denn diese wahnsinnig prominente Persönlichkeit, vielleicht auch jetzt nochmal ernst nachgefragt, über unsere Gegenwart im Kontext der Popkultur?
Ich finde, Kim ist wirklich in der Hinsicht ein Phänomen, dass sie praktisch alle Wege durchexerziert hat, bei denen die meisten Leute wahrscheinlich Stopp gesagt hätten. Also wenn man sagt, sie hat mit 10 entschieden, ich werde die berühmteste Frau der Welt, ich kriege so und so viel Geld etc. etc., dann ist sie all diese Wege gegangen, die man, um dieses Ziel zu erreichen, in der Norm, wie sie leben, irgendwie braucht. Und ich will gar nicht wissen, was für körperlichen Schmerzen sie sich unterzogen hat oder sonst wie, oder es immer noch tut regelmäßig, wo sie innere Grenzen von sich mit einer mit so einer seltsamen kapitalistischen Schizophrenie zwischen kompletter Aufopferung und gleichzeitig kompletter Kontrolle verschiebt und öffnet und verdreht, vielleicht ihre eigenen Grenzen auch überhaupt nicht mehr kennt oder nie gekannt hat oder so. Also, dass sie eigentlich den Kapitalismus als Körper komplett auf die Spitze getrieben hat und geschaut hat, was passiert, wenn ich das wirklich zulasse. Und in dem Moment ist für mich was extrem Gruseliges, weil ich es einerseits extrem unterwürfig, gleichzeitig wahnsinnig bestimmt finde und diese Pole, die bei ihr für mich so sehr drin sind, dass immer das eine Extrem oder das andere und meistens gleichzeitig irgendwie da sind.
Also ich höre auf jeden Fall die Komplexität raus und ich bin total angetan. Kim, so heißt das Stück von und mit Nayiri Kadodo über Kim Kardashian. Eine Theaterperformance findet statt im Theater Basel. Uraufführung ist am Freitag, geht dann bis zum 22.06. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.
Was ist eigentlich gute Technologie? Ist gute Technik überhaupt möglich und wie kann uns der Feminismus dabei helfen, darauf hinzuarbeiten? Denn Technologie und Feminismus sind mindestens seit den 1960er Jahren eng miteinander verknüpft, vor allem durch Bezeichnungen wie Feminist Technoscience oder Cyberfeminismus. Verschiedene Bewegungen und Personen haben gegen ein männlich geprägtes Bild von Maschine und Technologie gekämpft und nun ist ein neues Buch erschienen, das heißt The Good Robot Why Technology Needs Feminism, das sich eben mit diesen und anderen entscheidenden Fragen mit beschäftigt. Lara Kalbert hat's gelesen. Wer steckt hinter dem Buch?
Ja, also es beruht auf dem Podcast The Good Robot, der gestartet wurde 2021 von Dr. Carrie McInerney und Dr. Eleanor Drage, zwei Wissenschaftlerinnen aus den USA, die sich vor allem mit KI, also künstlicher Intelligenz und Feminismus beschäftigen, darauf spezialisiert haben. Und Gästinnen aus dem Podcast und weiteren ExpertInnen aus den Feldern Technologie, Gender Studies, Philosophie oder Antirassismus, die haben auch Beiträge dazu geliefert.
Centrally, we see feminism as a common sense response to the fact that people continue to be killed, violated, discriminated against, and otherwise mistreated due to social power imbalances. feminism always asks questions about power.
Es geht also um die Frage nach Macht und Machtverhältnissen für marginalisierte Gruppen und alle, die irgendwie von Technologie auch betroffen sind.
Und das Ganze auch im Kontext von KI und Feminismus, wie du gerade beschrieben hast. Kannst du das noch ein bisschen näher veranschaulichen, worum es konkret geht?
Also es geht, Technologie braucht Feminismus, sagt der erste Satz des Buches schon. Und es ist halt mehr als nur Repräsentation in diesen MINT-Bereichen notwendig, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften. Es ist wirklich die Frage nach guter Technologie. Und das geht in 5 Hauptkapiteln, wird das untersucht, und zwar Good Relations, also gute Beziehungen zwischen Mensch, Maschine und allem, was dazugehört. Good Systems, also gute Strukturen, auch die Technologie braucht ja Strukturen, geht ja nicht ohne. Good Design, also gute Gestaltung, wird diese Technologie gestaltet. Good Visions, also gute Zukunftsideen, wir dürfen nicht immer nur nach hinten oder im Jetzt bleiben, weil Technologie sich ja auch immer weiterentwickelt. Und Good Rebellions, also ein guter Aufstand gegen das, was gerade vielleicht falsch läuft. Wir haben ja schon die Macht angesprochen. Und in jedem dieser Kapitel gibt es dann unterschiedliche Beiträge mit jeweils anderen Herangehensweisen an diese 5 Punkte. Und dabei geht es zum Beispiel auch um generationsübergreifende Zusammenarbeit, Gemeinschaft und Inklusion, kritische Reflexion, die Klimakatastrophe und optimistische Gesellschaftsideen. Das ist auch ganz wichtig, dass man eben nicht nur technokritisch auf die Sache guckt, sondern auch guckt, was kann man damit besser machen. Und das alles eben in Verbindung auch mit Machine Learning und KI.
Konstruktiv finde ich immer gut. Das sind alles sehr spannende und aktuelle Themen, die du da beschreibst. Gibt es denn Beiträge oder Ansätze, die dir besonders aufgefallen sind?
Ja, ich hatte da 2, die mir schon sehr auch aufgefallen sind im positiven Sinne, weil da noch nicht so viel drüber gesprochen wurde. Und das eine ist eben Good Technology Challenges Power von Catherine D'Ignazio. Da geht es um den Datenfeminismus, weil alles heutzutage ja mit Daten erfasst wird, alles wird abgefragt und das erzeugt aber eben auch eine Ungleichheit und eine Ungerechtigkeit und auch eine Voreingenommenheit. Es kommt ja immer darauf an, mit welchen Daten werden unsere Machine Learnings, unsere KIs gefüttert, und das eben steckt alles in Daten drin. Und das war ein sehr, sehr guter Beitrag. Und der zweite, der mir noch fast ein bisschen wichtiger ist, ist Good Technology is Accessible, Not Just Good Enough von Meryl Alper. Da geht es eben um das Thema Technologie und Behinderung. Also wird Technologie als Lösung für Behinderung ins Feld geführt, dann ist es meistens eben nur so, ja, gut genug oder gut gemeint. Aber es ist oft dann doch nur ein Nachsatz oder Nachgedanke, weil die Leute, die behindert sind, werden oft gar nicht mit ins Boot geholt. Es gibt zum Beispiel diese ganzen Untertitel bei YouTube oder TikTok, die sogenannten Captions im Englischen. Und die werden mittlerweile ja fast vielleicht nur noch mit automatischen Sachen, irgendwelchen Software-Sachen gemacht, mit KI und Machine Learning. Und die sind aber tatsächlich für Menschen mit Hörbehinderung kaum zu benutzen, weil sie entweder komplett falsche Sachen wiedergeben oder keinen Sinn ergeben oder zu schnell sind. Und da gibt es jetzt zum Beispiel auch einen Hashtag von einer Aktivistin aus dem behinderten Spektrum, Ricky Pointner, die hat dann einen Hashtag gestartet, No More Craptions, also die Verbindung von Captions und Crap. Es ist also, geht darum, dass Zugang und Barriereabbau nicht was Statisches ist, was man einmal erreicht, sondern es muss irgendwie immer mitfließen, es muss immer kontinuierlich dran gearbeitet werden. Und das würde halt eine gute Technologie, würde genau das mitdenken.
Das klingt, als hätte das Buch tatsächlich eine komplexe Lösungsidee für all unsere Probleme. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, es bildet in der Tat schon ein äußerst breites Themenspektrum an. Also es wird kaum irgendwas ausgelassen, es wird alles irgendwie mitgedacht und es wird auch wirklich versucht, auch in den einzelnen Beiträgen immer mehr oder weniger ganzheitlich an diese Probleme heranzugehen oder die Herausforderungen oder eben die Zukunftsvision, dass es eben nicht nur eine Richtung gibt, sondern dass man das eben breit gefächert denkt. Das Buch an sich ist natürlich nicht ganz super einfach für uns, weil es ist bisher nur in englischer Sprache erschienen und kommt aus dem wissenschaftlich-philosophischen Kontext. Das heißt, es ist natürlich auch, was das Vokabular angeht, manchmal ein bisschen schwierig oder die Referenzen, die vorkommen. Da werden auch verschiedene WissenschaftlerInnen und PhilosophInnen verwiesen. Das muss man natürlich im besten Fall alles wissen, aber das Buch versucht von Anfang an, das so zu gestalten, dass man es trotzdem verstehen kann. Man muss auch nicht jede Referenz nachvollziehen können. Die Kernpunkte, die kommen immer rüber und die sind für alle verständlich, wenn man nur ein bisschen Englisch kann, und bietet das damit so eine spannende, positive Anregung zu neuen Denkweisen über Technologie, ohne das Gefahrenpotenzial zu unterschätzen.
Ein Buch, das Diskussionsräume öffnet. Es geht um digitale Technologien und warum es dringend Feminismus, also weibliche Perspektiven braucht, wenn es beispielsweise auch um KI geht. The Good Robot, Why Technology Needs Feminism, erschienen beim Bloomsbury Publishing, kostet rund 23 Euro und Lara Kalbert hat es für uns gelesen. Herzlichen Dank.
Sehr gern, danke.